Das ist wunderbar, das macht Lust auf mehr. Wir freuen uns auf mehr von euch. Dann nachher sehr schön, dass ihr drei da seid. Jeder Tag hat sein eigenes Lied, haben wir gerade gehört. Jeden Tag fängt ein neues Lied an. Und ich habe diesen Morgen in einer ganz besonderen Weise genießen können. Ich hatte das Vorrecht, heute hier zu nächtigen und durfte heute Morgen vor dem Frühstück schon draußen durch diesen Biodiversitätsgarten spazieren und es war fast paradiesisch, weil dann auf der linken Seite kamen die Papageien und haben mich begrüßt und haben ihre Freude zum Ausdruck gebracht. Das wirkte schon wirklich paradiesisch. In einem interessanten Kontrast zur Straße rechts, die dann sehr laut ist, das ist der Ort hier. Und in diesem Spannungsfeld sind wir auch in unserem Thema unterwegs, wo wir über die Schönheiten des Lebens, die Schönheiten des Gartens reden und gleichzeitig auch über die Schwierigkeiten nicht schweigen wollen. Darf Sie begrüßen zu unserem zweiten Abend in Fortsetzung zu dem sehr spannenden Vortrag gestern schon mit Don Paolo Renner. Und wir werden merken, dass die Abende sich ergänzen gegenseitig, den Faden auch jeweils etwas weiter spinnen. Und wir, denke ich, auch heute noch einmal hier und da auch Querverbindungen zu gestern Abend finden werden. So ganz anders nähern wir uns heute Abend dem Thema. Und zwar wollen wir uns einladen lassen von Marc Chagall mit seinen farbenfrohen und seinen tiefsinnigen Botschaften, die er in seine Bilder hineinpackt. Weiß jetzt nicht, wer von Ihnen mit Marc Chagall schon etwas näher vertraut ist. Ich bin vor einigen Jahren zu diesem Künstler gekommen, weil wir in Meran eine Ausstellung hatten in der Urania, die ich organisiert hatte und der Referent da ganz großartige Bilder mitgebracht hat, Bilder zur Bibel. Und mich lässt seitdem dieser Malerpoet nicht los. Was sagt uns so ein Künstler jetzt auch zu unserem gestellten Thema? Im Garten des Lebens, Lebensfreude und Verantwortung. Da möchte ich uns zunächst einmal, bevor wir uns den Künstler etwas näher anschauen, diesen Blumenstrauß auf uns wirken lassen. Denn das ist Marc Chagall. Marc Chagall ist ein Künstler voller Lebensfreude. Und er will uns heute Abend sozusagen einen Blumenstrauß überreichen. Einen Strauß der Freude. Und dafür kennt man ihn, dafür liebt man ihn. Auch mit vielen anderen Bildern weiß er, die Farben sehr knallig einzusetzen. Das ist er. Er sagt uns die Dinge sozusagen durch die Blume. Interessant ist, dass dieses Bild aber auch in einer anderen Weise von ihm spricht. Man muss ja bei seinen Bildern hinschauen und noch einmal hinschauen und wieder hinschauen und einfach auch mal verharren. Das will er mir auch beibringen. Er will sagen, lerne die Dinge, die Realitäten des Lebens ganz bewusst zu betrachten. Sei achtsam, schau genau hin und schau auch in die Hintergründe dessen, was man so sieht. Vordergründig ist es ein ganz normaler Blumenstrauß. Im Hintergrund sieht man ein Liebespaar, das nur interessanterweise sehr lange Beine hat. Man sieht unten, dass die Beine auf diesem Esel da zum Vorschein kommen unter dem Blumenstrauß links. Und man merkt, die Dimensionen passen nicht ganz. Und Marc Chagall sagt, genau, das ist bei mir so. Bei mir passen die Dimensionen nicht so. Ich sprenge Raum und Zeit. Das sind auch Traumbilder, das sind sehr fantasievolle Vorstellungen. Und trotzdem sind sie eine Darstellung der Realität. Und er bringt hier wahrscheinlich sich selbst mit rein, mit, ich nehme an, seiner ersten Frau Bella. Sie stehen auf einem Esel. Man geht davon aus, dass das eine Erinnerung ist an seine Zirkusbesuche als Kind. Und dass er da einfach an die Freude des Kindes im Zirkus denkt. Und wenn man rechts unten schaut, dann sieht man etwas, was an ein U-Boot erinnert. Dieses U-Boot werden Sie bei Marc Chagall immer wieder finden an überraschenden Stellen. Es ist eine Erinnerung an seine Heimat Vitebsk in Weißrussland. Das ist der Kirchturm und das ist seine Erinnerung und das ist vielleicht die Freude, die er mit Heimat verbindet. Freude, die er mit Zirkusbesuchen verbindet. Freude, die er mit seiner Liebe und seiner Frau verbindet. Und dann diese Sonne oben. Wir werden sehen, dass die Sonne meistens ins linke obere Eck rutscht und nicht zuletzt ein Symbol auch ist für eine ganz besondere Freudenquelle. Ich werde Ihnen heute Abend nicht alle Details erklären können und er lässt uns auch die Interpretation relativ offen. Ich weiß nicht, wer da vielleicht reinkommt, ob es sein Großvater ist, von dem er viel erzählt hat, den er in der Synagoge immer erlebt hat. Das Spannende und auch das Gefährliche bei solchen Bildern ist ja, dass man endlos an einem Bild betrachten kann. Und was ich heute Abend mit Ihnen vorhab, ist, dass ich Ihnen Gusto machen möchte, selbst einmal sich solche Bilder näher anzuschauen. Man kann sie betrachten in verschiedenen Orten. In Nizza gibt es ein großes Museum. Es gibt in Mainz das blaue Wunder von Mainz in der katholischen St. Stephanskirche, in Jerusalem im Hadassah-Krankenhaus. Es gibt Orte, wo man sich diese Bilder anschauen kann oder auch einfach in einem guten Buch. Und man steht davor und man schaut lange und entdeckt viel. Lebensfreude, das soll mal so die allererste Botschaft sein, die sich mit diesem Marc Chagall verbindet, der 1887 in Weißrussland geboren ist und am 28. März 85 in Frankreich gestorben ist. Also ein Leben zwischen Russland und Frankreich, dazwischen ein Aufenthalt in den USA. Aber man kennt ihn dann eben als Russen, als Franzosen und dann auch als Juden, denn wir sehen oben seinen Namen, Moishe. Mark ist eine Übersetzung seines jüdischen Namens Mose. Er ist also Russe, Franzose und Jude und hat uns als solches manches mitgebracht. Er ist Franzose. Hier stellt er den kleinen Ort in der Nähe von Nizza vor, Vence, wo er lange am Ende seines Lebens gelebt hat, auch dann gestorben ist. Und eine Selbstdarstellung, die sehr französisch aussieht. Marc Chagall als langjähriger französischer Künstler. Und diese Szene ist so ganz typisch auch französisch und ist auch typisch für Marc Chagall. Eine seiner Lieblingsmotive ist die Darstellung von Liebespaaren. Deshalb verschenkt man Marc Chagall auch gern zu Hochzeiten, hat wunderschöne Darstellungen von Liebespaaren, wo immer seine eigene Liebe zu seinen beiden Frauen durchkommt. Bella, seine erste Frau, die dann in Amerika krank wurde und verstarb, und Vava, seine zweite Frau. Und er sieht sich da immer auch selber wieder. Was sehen wir? Wir sehen hinten einen großen Feuerball, der dann mit Gold umfasst ist, und Rot ist für ihn die Farbe der Liebe. Und diese Liebe, die hat eine Quelle, die macht sich im linken oberen Eck für ihn oft fest als die Quelle, den Ursprung, den göttlichen Ursprung des Lebens und auch der Liebe. Man sieht dieses Rot, das sich auch widerspiegelt auf den Haaren des jungen Mannes, des Bräutigams, des Liebhabers. Und das Gold ist die Farbe Gottes für ihn. Und dieses Liebespaar ist eingefasst in die goldene Farbe der Herrlichkeit und der Gegenwart Gottes. Und das Blau, ich weiß nicht, man könnte sich Lavendel vorstellen, sieht ja sehr schön aus dort. Blau ist für ihn eine Farbe des Menschlichen. Und man sieht hier einen Blumenstrauß, den der Mann seiner Braut oder seiner Freundin überreicht. Ausdruck seiner menschlichen Liebe, und du hast diese Farbe des Roten auch drin, wo sich letztendlich auch das Göttliche widerspiegelt. In der Liebe des Menschen spiegelt sich das Göttliche wider. Sehr schöne Darstellung und eine kleine Einführung in diesen, ja, sehr farbenfrohen französischen Künstler, der aber zugleich auch Russe geblieben ist. Er ist Russe und hier hat er eine Darstellung über den Dächern von Vitebsk. Vitebsk ist seine Heimatstadt in Russland und das hat er nie vergessen. Das nimmt er ja immer mit, auch in seinen Bildern. Heimat ist für ihn ein Teil dieses Gartens, in dem er zu Hause ist. Heimat hat er nicht vergessen, ist für ihn ein Schatz. Und so vergisst er auch diese Stadt nicht, Vitebsk. Man sieht eine orthodoxe Kirche. Und diese russische Erfahrung, die hat ihn mitgeprägt. Was dieses Bild aber besonders macht, sind zwei Dinge. Das eine ist dieser Mann, der einfach in der Luft schwebt und so irgendwie gar nicht, man weiß gar nicht so recht, geht er jetzt gerade oder schwebt er oder warum hängt er da so schief? Und das ist typisch Marc Chagall, der die Dinge verdreht, der sich eine ganz große Freiheit zuspricht, uns zu überraschen, unsere Fantasie anzuregen. Und das, was so in der Luft schwebt, das ist für ihn immer auch besonders wichtig. Und dieser Mann, der einen Sack hat, einen Stock in der Hand, es ist einer, der sich auf den Weg macht. Und es scheint so, als ob er darin auch seinen eigenen Weg aus Russland nachvollzieht. Er musste Russland verlassen. Er hat seine Heimat verloren. Und immer wieder kommt dieses Motiv einer verlorenen Heimat bei ihm durch. Und so zeigt er hier schon auch, oder deutet an, dass dies eine verlorene Heimat ist. Was ihn aber als Russen auch geprägt hat, war nicht nur die russische Kultur allgemein, sondern auch die russische Frömmigkeit, die Orthodoxie. Und Marc Chagall hatte mit diesem Bild eine ganz berühmte russische Ikone, die berühmteste eigentlich, nachempfunden. Ja, die Dreifaltigkeitsikone vom Rubljew. Das ist die berühmte Ikone, die für Russland steht, für den reichen, orthodoxen Schatz der russischen Kirche. Und das ist die Geschichte von dem Besuch der drei Engel, die Sarah und Abraham besuchen und die Geburt ihres Sohnes ankündigen. Eine Geschichte aus dem Buch Genesis. Und hier haben wir schon zwei sehr deutlich sichtbare Engelwesen mit ihren Flügeln. Der rechte ist ein besonderer Engel mit seinen gelben Flügeln. Dieses Bild alleine könnte uns viel sagen. Ich will uns gar nicht allzu viel drin aufhalten. Aber es soll uns erinnern, dass Chagall Russe ist und auch etwas von dieser orthodoxen Spiritualität in sich trägt und vor allem uns hier auch schon einführt in die Engel, die ihm sehr wichtig sind. Man bekommt den Marc Chagall nicht ohne die Engel. Ja, und die Engel als Boten zwischen Himmel und Erde werden wir noch etwas mehr zu sehen. Aber ja, Chagall ist Russe. Und wir führen uns ein zum Chagall, weil er uns beim Thema nachher natürlich viel verständlicher wird, wenn wir wissen, wer da malt und wer uns hier heute Abend mit seiner Botschaft einlädt. Dann ganz markant ist die Tatsache, dass Chagall Jude ist. Und wir verstehen Marc Chagall nicht, ohne dass wir seinen jüdischen Hintergrund kennen und respektieren. Das prägt sein Weltbild. Was macht ihn als Juden aus? Und ich habe jetzt ein überraschendes Bild, was wir von einem Juden zunächst mal nicht erwarten würden. Und das ist die weiße Kreuzigung. Das ist eine Kreuzigungsdarstellung von Jesus am Kreuz, dem er allerdings einen jüdischen Lendenschurz umbindet und in dem er zunächst mal den jüdischen Bruder sieht. Er sieht Jesus als einen jüdischen Vertreter, den Vertreter, vielleicht den bekanntesten Vertreter des jüdischen Volkes, denn Jesus war Jude. Und nun setzt er Jesus sozusagen mitten hinein in die Tragödie seines eigenen Volkes und holt jetzt seine Erfahrungen aus seiner Lebzeit mit hinein. Und man sieht oben links im Bild, sieht man die Umbrüche der Oktoberrevolution. Das hat er erlebt. Er hat erlebt, wie sein jüdisches Volk noch im Zarenreich Russlands gelitten hat, dann in der Oktoberrevolution gelitten hat, vertrieben wurde, das jüdische Volk in ihrem Leiden mitten in den Umwälzungen der Oktoberrevolution in Russland. Das ist die eine Heimat, die er dort verliert. Auf der rechten Seite des Kreuzes, da sehen wir eine brennende Synagoge und wir sehen da auch verschiedene andere Details, die uns erinnern an die Reichskristallnacht. Er lebt eigentlich durch das Nazi-Regime und er erlebt, wie das jüdische Volk diesem Regime zum Opfer fällt, wie Synagogen verbrannt werden, wie seine Kunst als entartete Kunst deklariert wird, verboten wird. Und er sieht unten dann und lässt uns sehen, wie Juden auf der Flucht sind, die ihre Heimat verlieren, ihre Rechte verlieren. Und er sieht das Leiden seines eigenen Volkes. Das macht Chagall auch aus. Umso erstaunlicher ist es, dass er Christus hier porträtiert und nicht nur das. Das Erstaunliche ist, dass dieser alte Maler noch in den letzten Jahren seines Lebens ausgerechnet eine christliche Kirche in Deutschland beschenkt hat mit seinen Bildern. Das ist diese Kirche St. Stephan in Mainz. Wer immer die Chance hat, das mal zu besuchen, sei dazu ermutigt. Wunderschön. Ich habe das Vorrecht gehabt, den Monsignore Klaus Meyer, der ihn damals eingeladen hat, der das ganze Projekt begleitet hat und bis zum Lebensende auch noch Führungen gemacht hat, ihn zu erleben. Und hier ist der Maler, der ein christliches, noch dazu deutsches Kirchenfenster bemalt. Mit seinen eigenen Händen, ein langes Projekt, kurz bevor er starb, hat er es abgeschlossen. Warum hat er das getan? Weil er mit seinem Lebenswerk auch ein Zeichen des Friedens setzen wollte. Weil er sagen wollte, gerade auch als jüdischer Künstler, möchte ich im Namen der Liebe, und das ist ihm ein ganz großes Thema, möchte ich auch eine Brücke bauen, gerade hin zu unseren Erzfeinden als jüdischem Volk, die Deutschen, die uns so viel Böses angetan haben. Ich möchte aber auch eine Brücke bauen zwischen dem Judentum und dem Christentum. Also sehr bewegend, dass dieser Mann als Jude eben auch da ein Mann des Friedens war. Und das war ihm eine ganz, ganz wichtige Botschaft, Friedensvermittler auch zu sein zwischen den Religionen, den Völkern, den Nationen. Ja, das ist Chagall als Jude. Du kriegst ihn aber als Jude nicht nur mit dem Leiden seines Volkes, nicht nur mit diesem Frieden und dieser Botschaft des Friedens, die er bringt, sondern was ihn als Juden absolut geprägt hat, war sein Zugang zum Wort Gottes, zur Bibel. Und deshalb stellt er ganz oft Mose dar. Überhaupt ein Drittel seines Lebenswerkes, seiner ganzen Bilder, sind Darstellungen von biblischen Motiven. Er ist vor allem bekannt für seine Bilder zur Bibel, seine verschiedenen Zyklen zur Bibel. Und das ist so ein ganz typisches Motiv, das er oft aufgreift. Mose, der die Worte Gottes empfängt. Ja, rechts dann am brennenden Dornbusch. Und was wir dort sehen, bei diesem rechten Bild, da haben wir den Feuerball, die Sonne, oben rechts im Bild. Und das wird sich bei ihm durchsetzen. Denn oben rechts ist für ihn die Ecke Gottes. Und die runde Form ist die Form Gottes, in Gelb gefasst, das Licht Gottes. Und es steht auch drin der Name Gottes, der hebräische Name. Und hier diese Begegnung des lebendigen Gottes mit Mose in diesem Busch, der brennt, aber nicht verbrennt. Weil Gott sagt, ich bin einfach Energie, die nicht aufbrennt, die kein Burnout hat. Ich bin diese ewige Energie. Und das ist Heiligkeit. Zieh deine Schuhe aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Diese Szene greift er auf, weil wir durch das jüdische Volk die Bibel bekommen haben. Die Welt verdankt dem jüdischen Volk die Heilige Schrift. Ich habe in der Urania in Meran, habe ich vor 3 Jahren eine Serie gemacht, die jüdischen Wurzeln unseres christlichen Glaubens. Ja, wir waren in der Synagoge dort, haben uns dort einführen lassen. Und es waren viele Christen bei uns auch überrascht, dass wir Christen tatsächlich jüdische Wurzeln haben. Ja, die Bibel, die wir Christen lesen, ist ein jüdisches Buch, zumindest das Alte Testament. Und das weiß Chagall. Und das verbindet ihn auch mit den Christen. Aber seine Hochachtung für das Wort Gottes ist extrem wichtig. Und so sagt er, seit meiner Kindheit hat mich die Bibel in ihren Bann gezogen. Die Bibel scheint mir die reichste poetische Quelle aller Zeiten zu sein. Sie ist wie ein Widerhall der Natur. Und ich habe danach gestrebt, dieses Geheimnis weiterzugeben. Was mich angeht, so ist die Vollkommenheit in der Kunst wie auch im Leben aus jener biblischen Quelle entsprungen. Oder er sagt, ich wohne in der Bibel wie in einem Land. Wenn die Menschen aufmerksamer die Bibel lesen würden, so fänden sie dort die Schlüssel zum Leben, sagt Marc Chagall. Und er sagt, wenn Sie mein Weltbild verstehen wollen, wenn Sie auch dadurch meine Bilder recht deuten wollen, dann müssen Sie verstehen, dass mein Weltbild von der Bibel geprägt ist. Das ist der Schlüssel zu meinen Bildern. Nun ist Marc Chagall ja schon ein ganz besonderer Künstler, weil er so zwischen Himmel und Erde unterwegs ist. Und Monsignore Klaus Meyer, der schreibt, Marc Chagall geht es um die Transparenz der Schöpfung, deshalb nennt er seine Malweise supranatural. Ich habe Chagall gewählt, weil er uns die Schöpfung und die geschaffene Realität in einer wunderschönen Weise darstellt und uns einen Spiegel vorhält und uns einfach staunen lässt, auch über die Vielfalt und die Freude, die Schöpfung und die Natur und Tiere mit sich bringen. Er sieht die geschaffene Welt, aber er sieht immer noch mehr dahinter. Und er sieht eigentlich durch die geschaffene Welt hindurch und er sieht das Übernatürliche. Deshalb hat er seinen Kunststil selber so genannt, supranatural. Das ist das, was über das Natürliche, Geschaffene, Sichtbare hinausgeht. Diese Welt ist eine Einheit aus Sichtbarem und Unsichtbarem, aus Himmel und Erde, aus Menschlichem und Göttlichem. Und diese Verbundenheit, manchmal mit in die Mystik hineinführend, die stellt er in seinen Bildern dar und erlaubt sich deshalb auch diese freien Formen, weil er Zeit und Raum, Regeln von Raum und Zeit überwinden möchte und damit die Ewigkeit in die Zeit holt und dadurch eine Verbindung schafft zum Ewigen, zum Göttlichen. Er schreibt dann oder sagt selbst, die andere Wirklichkeit ist mir realer als die sichtbare. Und so sieht man Chagall immer mit diesen träumenden Augen, diesen Blicken ins Nichts hinein und er holt sich irgendwo in diesem Raum zwischen Himmel und Erde seine Inspiration. Er hat ganz, ganz sensible Antennen für das, was da zu entdecken ist. Deshalb hat er hier eine Darstellung von Vögeln, von Fischen, von Geschöpfen, ein Ausdruck dieses wunderschönen Gartens, den Gott geschaffen hat, in dem wir leben dürfen, und zugleich diese Engelwesen. Engelwesen auch als geschaffene Welt. Sind auch Geschöpfe Gottes im Weltbild der Bibel. Und er sieht sie beide. Er sieht die Welt hier unten und er sieht die unsichtbare Welt und lädt uns ein, über das Sichtbare hinaus zu schauen. Ja, im Garten des Lebens bedeutet auch, dass wir entdecken, was man mit dem bloßen Auge zunächst mal auf ersten Blick nicht so leicht sieht. Also den richtigen Blick zu entwickeln. Ich liebe dieses Bild, das ist dieser träumende Blick. Ja, dieser Blick ins, ja, wo schaut er hin? Er schaut mich nicht an. Er holt sich aus diesem Raum zwischen Himmel und Erde seine Inspiration. Manchmal habe ich den Eindruck, dass ich, so könnte man es nennen, zwischen Himmel und Erde geboren bin. Und dann einen ganz spannenden Satz, über den man diskutieren kann. Die Kunst beginnt, wo die Natur endet. Was sagt er mir damit? Er sagt mir, dass er mich mit seiner Kunst über die Natur hinausführt. Über das, was man sieht und auch mit allen Sinnen genießen kann. Seine Kunst will uns über das Wunder und die Schönheit der Natur hinausführen, inklusive all dem, aber eben da nicht stehen bleiben. Und dann ein letztes Bild in der Einleitung zu ihm. Einer seiner Zeitgenossen, der bekannte Picasso, hat gesagt, wenn Chagall malt, dann weiß man nicht, ob er dabei schläft oder wach ist. Irgendwo in seinem Kopf muss er einen Engel haben. Und dieser Engel steht beim Chagall für diesen Boten zwischen Himmel und Erde. Das ist ihm wichtig, diese Botschaften zwischen Himmel und Erde zu fassen und uns da mitzunehmen. Ja, und dann ist hier ein Selbstbildnis oder er nennt es Bezalel, und das ist noch ein letztes Bild auch zur Einführung von ihm, um ihn besser zu verstehen. In diesem Fall ihn als Juden zu verstehen. Die Farben sind durchaus auch Farben, die man in der Kunstwelt seiner Zeit, seiner Epoche oft gefunden hat. Aber dies ist eine ganz spannende Darstellung. Bezalel hat er es genannt. Wer ist Bezalel? Als Jude denkt er zurück an das Buch Exodus, wo Gott die Stiftshütte, dieses Haus der Begegnung mit Gott hat bauen lassen, ein wahres Kunstwerk und dafür Künstler berufen hat und mit seinem Geist begabt hat. Und einer von diesen Hauptkünstlern hieß Bezalel. Das war ein von Gottes Geist inspirierter Künstler, der dann eben eingesetzt wurde, um dieses Haus Gottes zu gestalten in einer unglaublichen Schönheit. Und diesem Bezalel widmet Chagall dieses Bild und sieht in dem auch sich selbst. Das ist ein Bekenntnis auch zu dem, wie er sich selber versteht. Zunächst mal ist da auf der rechten Seite dieser Künstler, der das ganze Bild von oben nach unten ausfüllt. Das ist ihm hier wichtig, um den geht es, diesen Künstler. Und wie verstehe ich mich selbst als Künstler? Er stellt sich jung dar, er hat sich gerne jung dargestellt, nicht weil er sagt, ich möchte mich schöner machen, als ich bin, sondern weil er sagt, ein wahrer Künstler muss im Herzen jung bleiben. Nur aus einem jungen Herzen heraus kommt auch die Schönheit und sieht man das Leben richtig. Also oft stellt er sich bewusst auch jung dar und er hat seinen Blick nach hinten gewandt ins Nichts, ins Irgendwo. Wo immer seine Inspiration herkommt, er lässt sich aus diesem Raum zwischen Himmel und Erde inspirieren und sieht Dinge, die man mit dem bloßen Auge nicht so sieht. Nun ist das spannend, dass er sich im Profil darstellt und man sieht ja eigentlich nur das eine Auge. Ja, aber der Künstler malt hinten ein eigenes Auge noch dazu. Dieses linke Auge wird auch gezeigt, obwohl man es in diesem Profil eigentlich gar nicht sehen kann. Warum tut er das? Weil er sich mit zwei Augen zeigen will und weil er sagt, es braucht in der Kunst und in dem, wie wir das Leben betrachten, beide Sichtweisen. Es braucht mein menschliches Auge und es braucht den besonderen Blick. Das zweite Auge, das auch hindurchschaut durch die sichtbaren Dinge. Gleichzeitig hat er das Ohr gezeigt. Das ist ihm auch wichtig. Das Hören ist für ihn als Juden sehr wichtig. Das Hören. Deshalb hast du hier das unter den Haaren verborgene Ohr ganz gespitzt und lauschend. Was sagt mir? Wer denn? Aha, der Vogel, der Bote, der oben aus dem linken oberen Eck kommt. Ein Bote, ein Tier als Bote, vielleicht Engelersatz, der aus der Gegenwart Gottes kommt und der ihm eine Botschaft einflüstert. Und er ist ganz Ohr für das, was Gott ihm jetzt hier zeigt. Er sieht sich da inspiriert auch von der göttlichen Realität. Spannend ist, dass der Künstler hockt, aber man sieht nicht, worauf er hockt. Schwebt er jetzt oder sitzt er? Wahrscheinlich hat der Künstler das bewusst offen gelassen. Er sagt, ja, ich ruhe, ich sitze, aber ich sitze nicht unbedingt nur auf dieser Erde, auf einem normalen Schemel. Ich schwebe auch irgendwo. Das ist dieses zwischen Himmel und Erde sein. Und dann hat er sich natürlich auch in seinem Bekenntnis zum jüdischen Volk dargestellt, den Davidstern, der in diesem Feuerball ist. Und der Feuerball ist für ihn ein Ausdruck der Liebe Gottes, aber auch der Liebe des Volkes Israel, das, in dem sie unterwegs sein sollten oder auch, dass sie verkörpern sollten. Und dann sieht man unten den Siebenarmleuchter, der, da ist er oft sehr frei, nicht, meistens nicht sieben Arme hat, sondern nur fünf oder vier. Er hat's angedeutet. Und über diesem Siebenarmleuchter die beiden Löwen, die den Stamm Juda darstellen, denn aus dem Stamm Juda kam Bezalel, und das darf man durchaus auch bei ihm vermuten und sehen, der Messias, auf den das jüdische Volk wartet, kommt auch aus Juda. Und dann oben drüber die segnenden Hände des Aaron. Also ein klares Bekenntnis zu seinem jüdischen Erbe. Und dann diese Farben, die von oben ihn ergreifen sozusagen, das Gelb Gottes, dieses Licht der Gegenwart Gottes ergreift erst den Künstler, wird vielleicht auch noch genährt durch den Siebenarm, weiß man nicht genau. Und dann ist das abgesondert von dem Blau. Und das Blau ist die Farbe des Menschen, des menschlichen Geheimnisses. Und nochmal unten abgegrenzt auch dann das Grün, das ist die Farbe des Lebens, die Farbe der Natur, der Schöpfung, der Hoffnung. Und das, was vom Künstler ausstrahlt, das verdankt sich diesem Angestrahltsein von Gott. Ja, so ist ein Selbstverständnis des Künstlers. Und ich habe das jetzt bewusst so ausführlich gemacht, weil wir dadurch auch uns etwas einüben, seine Bilder zu deuten, ihn zu lesen. Wie liest sich dieser Künstler, der uns ja eigentlich nie gesagt hat, was seine Bilder bedeuten? Er sagt, meine Bilder sprechen für sich selbst. Da sind wir auf uns selbst gestellt, aber ich glaube, wenn wir ihn kennen, dann fällt uns das etwas leichter. Schöpfungsbilder habe ich euch versprochen. Und da sind wir nun endlich bei dem wichtigsten Schöpfungsbild. Und wir könnten den ganzen Abend jetzt eigentlich vor diesem Bild verbringen. Die Erschaffung des Menschen. Eine wunderschöne Darstellung. Und ich versuche uns das so ein bisschen zu deuten, uns ein bisschen hindurchzuführen. Und dann werden wir manches auch von dem sehen, was uns Chagall auch da vermittelt. Und was er vermittelt bekommt, inspiriert durch das Wort Gottes. Und wenn er an die Schöpfung denkt und an die Erschaffung dieser Welt, dann ist für ihn der Mensch sozusagen hier im Mittelpunkt. Und es geht in diesem Bild, geht es um die Erschaffung des Menschen. Nun, wir wissen aus dem Schöpfungsbericht, dass der Mensch aus Erde genommen worden ist. Ja, aus dem Lehm des Bodens und aus dem Boden geformt worden ist. Also er ist sehr bodenständig, er ist Teil der Erde, Teil von Mutter Erde. Da ist er hergenommen, daraus ist er gestaltet worden. Das wissen wir einerseits. Überraschend ist jetzt, dass uns dieser Jude hier aber zeigt, dass Adam wie so ein neu ungeborenes oder neugeborenes Baby dargebracht wird durch einen Engelsboten. Man hat oben links, das ist das Eck Gottes bei ihm, das ist der Ursprung, da kommt alles her. Und dieser Engel, der trägt noch dieses Gold auf seinem Flügel. Er ist ein Bote aus diesem Eck, da kommt er her und bringt von Gott her den Menschen. Und der Mensch verdankt sich, so wie alle Schöpfung, diesem Schöpfer. Der Mensch darf sich als ein Geschenk, als eine Gabe verstehen, eine Gabe Gottes. Und hier ist sie, wird sie dargebracht. Ich weiß nicht, ob man alles so sehen kann aus ihrer Perspektive. Dieser Mensch ist sehr faszinierend. Er liegt da noch wie so ein Baby, hat die Augen noch verschlossen, als ob er noch gar nicht wirklich da ist. Und das ist jetzt typisch Marc Chagall in einer Wertschätzung auch für die Frau. Er stellt Adam nicht nur als Mann dar. Man sieht sein männliches Geschlecht, aber wenn man hinschaut, sieht man auch die Brüste einer Frau. Er stellt den Menschen in seiner Ganzheit dar als Mann und Frau, geschaffen von Gott. Und das ist für Chagall immer wichtig. Die Schöpfung und die ganze Welt ist darauf angelegt, dass wir ergänzt sind, dass wir nicht gegeneinander sind, sondern dass wir einander brauchen und ergänzen. Den Menschen kriegst du nur als Mann und Frau und nicht gelöst voneinander. Und das ist für ihn wichtig. Und überhaupt hat Chagall eine unglaubliche Wertschätzung auch für die Frau in die Kunst hineingebracht. Und ja, da ist dieser Mensch, der dargebracht ist. Das Blau, das ihn umgibt, ist die Farbe der Menschheit. Und ist nicht selten auch die Farbe des Geheimnisses. Ich will dieses Blau Ihnen auch mal oben kurz zeigen. Da gibt es ein ganz interessantes Bild oder Symbol mitten in dem Gold Gottes. Was sehen Sie da? Einen Fisch. Er hat einen Fisch, der eigentlich unten hingehört, in das Wasser, die Farbe des Lebens, die Farbe des Menschen, hat er einen Fisch oben reingetan. Der Fisch ist für Chagall ein Symbol für die tiefen Abgründe und Geheimnisse des menschlichen Daseins. Große Fragen, die aufgeworfen werden, und als ob er sagt, diese Geheimnisse sind verborgen in Gott. Die tiefen Geheimnisse des menschlichen Daseins lösen sich nur in Gott auf. Deshalb tut er einen Fisch aus den irdischen Meeren sozusagen in die Gegenwart Gottes. Ja. Und dann hast du diesen Menschen, der unten dann sich entwickelt, unten rechts hast du ein Paar, ein Liebespaar. Man könnte glauben, dass zwischen den beiden auch schon ein Nachwuchs zu sehen ist. Der Mensch ist dazu geschaffen, dass er Familie wird, dass er sich vermehrt, dass er sich ausbreitet. Und dann aber hast du auch was Eigenartiges. Unter dem Menschen, was erkennen Sie da? Da ist so eine dunkle Säule. Als was würden Sie das erkennen? So ein bisschen gewunden. Wenn Sie sich in die Geschichten der ersten Kapitel vom Genesis-Buch hineindenken, eine Schlange ist das. Chagall sieht, dass den Menschen sozusagen auch schon eine Schlange erwartet, sozusagen die Realität des Bösen. Er sieht jetzt auch die Realität und das Geheimnis des Bösen. Das ist auch in diesem Dunkelblau gefasst, das auch schon den Menschen erwartet. Die Erschaffung des Menschen und dieser Welt ist von der Realität des Bösen offenbar nicht zu lösen. Das tut er da hinein mit dieser angedeuteten Schlange. Aber ganz faszinierend finde ich jetzt, ja, und das wird Ihnen auch schon aufgefallen sein, oben im Bild dieses, was ist denn das für ein Karussell, ein Kreis, etwas, was sich bewegt, eine Feuersonne, die offenbar Dynamik hat und aus der heraus Farben kommen. Man denkt an den Regenbogen. Und das finde ich jetzt ganz gewaltig. Wenn wir diesem Bogen folgen oder diesem Kreis folgen, da sehen wir ganz viele Szenen, einerseits aus der Bibel dargestellt und auch aus dem Erleben von Chagall selbst. Er sieht darin den Lauf der Dinge. Er sieht darin den Lauf des Lebens, den Lauf der menschlichen Geschichte. Und er sieht, dass es hier, dass Gott sozusagen das Leben geschaffen hat und daraus folgt eine Geschichte, eine besondere Geschichte. Menschheitsgeschichte, Heils- und Unheilsgeschichte, würde er als Jude sagen. Und das ist die Geschichte, die die Bibel nacherzählt. Man sieht unten das Volk in Rot und in Blau, unterhalb von der Sonne. Das eine ist das Volk Israel rund um David, den König. Links sind sie alle nackt. Das ist das leidende Volk der Juden. Er sieht sein eigenes jüdisches Volk. Rechts hinauf sieht er einen Rabbi in einer Rolle, einer Torah-Rolle. Manche glauben, dass er stellt sich ja da mit einem komischen Kopf, einem Eselskopf. So stellt er sich selber oft dar. Man vermutet, dass er sich selber darstellt mit der Torah-Rolle in der Hand. Man kann da also vieles drin sehen, für uns Christen faszinierend, das Kreuz. Dass er immer wieder auch den gekreuzigten Jesus mit hineinnimmt. Als ob er uns Christen sagen will, ich will auch euch mit meinen Bildern ansprechen. Ich umarme euch auch schon alleine um unseres Bruders Jesus willen. Den, der das Leiden des Volkes auch ein Stück weit in sich verkörpert, könnte sein. Faszinierend hier seine Darstellung, die Erschaffung des Menschen, und man könnte diskutieren, was entdeckt man da? Was sagt uns das? Was bleibt offen? Da lädt er uns zu ganz viel Interaktion eigentlich ein. Eigenartig ist jetzt, dass unten links im Bild mit Gelb und Rot und noch eine andere Farbe in Blau drei Tiere dargestellt sind. So mitten im Geheimnis des menschlichen Daseins auf der gleichen Ebene mit der Schlange und der Realität des Bösen stellt er in der Farbe Gottes ein Tier dar, in der Farbe Rot, das ist die Farbe der Liebe und nicht zuletzt auch des Opfers im jüdischen Kultus. Drei Opfertiere dar, als ob er schon andeuten will, dass das Problem des Bösen auch nur durch ein aus göttlicher Liebe erklärtes Opfer irgendwann gelöst werden wird. Das ist relativ offensichtlich, dass er das damit andeuten will. Aber nehmen Sie doch mal dieses Bild einfach als Ihr Bild und sagen Sie, so hat Gott mich geschaffen, ich nehme mich als Geschenk des Himmels. Das haben wir unseren Kindern immer gesagt, dass sie in der Ideenkiste Gottes gewesen sind und dann Gestalt und Geschichte wurden, nachdem sie eine Idee Gottes waren. Ich darf mich annehmen als ein Geschenk Gottes. Mein Sein beginnt mit dem, dass ich mich schenken lasse. Das ist doch eine wunderschöne Botschaft. Und auch dieses Rad meines Lebens. Nehmen Sie dieses Rad oben als Ihr ganz persönliches Lebensrad. Mit all den Geschichten, die zu erzählen wären. Mit den schönen Geschichten und den schweren. Mit den Freunden und den Feinden. Mit dem, was Sie gewonnen haben, mit dem, was Sie verloren haben. Alles das hat Chagall da hineingesetzt. Und die Mitte von all dem ist das Rot der Liebe. Wenn ich weiß, dass mein Leben ihre Mitte findet in dieser Liebe, da darf ich wissen, es führt zu einem guten Ziel. Eine sehr schöne, hoffnungsvolle Botschaft. Die einzige Kraft, die wirklich gute Politik macht in dieser Welt, ist die Kraft der Liebe. Nur Liebe macht gute Politik. Diese Welt ist nur zu retten aus der Kraft dieser Liebe. Und für ihn ist diese Liebe entsprungen aus dem Gold Gottes. Aus der Liebe Gottes heraus versteht der Mensch, wie Liebe funktioniert und wie Leben funktioniert. Ja, dann ein zweites Bild, seine Darstellung vom Paradies. Jetzt schauen Sie mal, das ist ja zunächst mal, ich weiß nicht, was das mit Ihnen macht. Also ich bin dann immer erst einmal überfordert. Auch wiederum, weil er Figuren reinbringt, die es so gar nicht gibt, die auch teilweise Kopf stehen und die nicht so, ja, und was sagt er uns damit? Große Fabelwesen. Aber zunächst einmal hat jemand dieses Bild als eine Hommage an die Natur bezeichnet. Das ist seine Hommage. Er nennt dieses Bild Paradies. Vielleicht aufgrund der vielen Farben, die vorkommen. Paradies ist da, wo Vielfalt sein darf, wo wir auch Unterschiedlichkeiten aushalten. Paradies ist da, wo auch Tiere, vor denen wir eigentlich Angst haben müssten, mit Tieren zusammenleben, die sie normalerweise fressen würden. Und wir haben gestern vom Don Paolo Renner haben wir diese messianische Vision eines neuen Paradieses vorgestellt bekommen aus dem Jesaja-Evangelium. Und genau das ist hier ein Stück weit eingefasst, dass die Raubtiere neben ihren Beutetieren im Frieden zusammenleben. Das ist Paradies. Paradies ist da oben, ich sehe oben diesen grünen Ball eingefasst in Gold. Und da kommt ein Engel, der bringt das. Wenn Chagall uns einen Engel malt, dann sagt er, schaut genau hin. Das ist ein Bote zwischen Himmel und Erde. Was könnte der grüne Ball umrundet mit Gelb bedeuten? Könnte es sein, dass er uns sagt, alles natürliche Leben ist umfasst vom göttlichen Leben. Und das göttliche Leben, das drückt sich aus in diesem natürlichen Leben. Also wir kriegen die Erde nicht ohne den Himmel. Wir kriegen das Geschöpf nicht ohne den Schöpfer. Das gehört zusammen, das ist eine in sich ewige Einheit, das gehört zusammen und das darf nicht gelöst werden. Als ob das so eine Überschrift ist zu dem Bild. Paradies ist da, wo Himmel und Erde sich verbinden. Ich glaube, das ist eine der Kernbotschaften dieses Bildes. Und du hast dann rechts oben diesen Engel, ganz, ganz rechts, da muss die Hausherrin hier sich besonders freuen, so ein Paradiesvogel. Ja, darf auch nicht fehlen, neben all den anderen Tieren, die da sind. Da ist einfach eine Vielfalt von Tieren da, aber da hast du diesen Engel, der, man sieht die beiden Flügel, und der dann die Blumensträuße, oder was ist das, so Farbenpracht bringt. Und aus der näheren Betrachtung bekommt man das Gefühl, dass wir es hier mit dem Baum des Lebens zu tun haben. Warum? Unter dem Baum des Lebens und dem Engel sehen wir das Paar, Adam und Eva. Und Eva ist gerade dabei, Adam diesen Apfel zu reichen im Rot. Und von daher wissen wir, dass dieser Apfel von dem roten Baum daneben kommt. Deshalb, das ist der Baum des Lebens, von dem sie nicht essen sollten, aber dann doch gegessen haben. Und du hast dieses Paar, sehr schön. Paradies ist auch da, wo Mann und Frau, wo Mensch und Mensch in Einheit zusammen sind. Und Chagall hat nur drei Beine gemalt. Du hast eine Fusion, eine Lebenseinheit von diesen zwei Personen, aber hast nur drei Beine, die gehören zusammen. Du kriegst das eine nicht ohne den anderen. Das ist diese Symbiose, das ist dieses Zusammengehören. Und da, wo wir uns nicht auseinanderreißen lassen, da ist Paradies. Da ist Paradies, wo wir diese Einheit leben und uns zu dieser Einheit bekennen. Spannend ist jetzt ja auch, dass wir links unten so einen Buddha haben. Regt unsere Fantasie an. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie an so einen Menschen im Yogasitz denken oder an eine Buddha-Figur oder was auch immer. Ich weiß nicht genau, ob Chagall tatsächlich an so eine Yoga-Szene gedacht hat. Aber du siehst Adam. Adam sitzt und er hält sich die eine Hand über den Kopf und mit der anderen Hand hält er sich sein Geschlecht zu. Das ist ein Ausdruck seiner Reinheit. Ja, er will einfach da auch seine Blöße verdecken. Und ich weiß nicht, ob dieser erhobene Arm vielleicht auch seine Rippe freisetzen soll, aus der dann die Frau gekommen ist, die Frau seiner Träume. Und über ihm hat man eine Wolke. Ich weiß nicht, ob es die Traumwolke ist und ob er da jetzt seine Traumfrau über sich sieht. Er träumt von seiner Frau. Auf jeden Fall wird ihm diese Traumfrau dann gegeben. Eva ist über ihm. Und interessant ist, dass Evas Blöße auch verdeckt ist. Seine Blöße ist verdeckt, ihre Blöße ist verdeckt durch eine weiße, große Wolke. Und dies scheint Chagall sehr wichtig zu sein. Weiß ist die Farbe der Reinheit. Weiß ist die Farbe der Reinheit. Der Adam ist in Gelb, weil er von Gott direkt geschaffen wurde. Aus ihm heraus dann nach dem biblischen Bericht die Frau. Aber was da dominant ist, ist diese Reinheit. Und in dieser Farbe ist auch das Paar rechts eben gehalten. Ein Paar in Weiß, in aller Unschuld. Das ist Paradies, wo man in Unschuld und Reinheit miteinander unterwegs sein können. Nicht mit unreinen Gedanken, sondern mit den besten Motiven und Absichten einander behandeln. Ja, und trotzdem wissen wir auch, dass die Geschichte weitergeht. Aber ich muss oben noch, genau, wir sehen den Apfel, den die Eva dem Adam zusteckt. Und dann sehen wir oben links aber auch, dass die Eva in ihrer Reinheit angefochten ist. Und dann hast du so ein ganz interessantes, großes, gruseliges Wesen und man weiß gar nicht, wo ist der Kopf. Also Chagall hat schon Fantasie gehabt, muss ich sagen. Ja, was soll das denn sein jetzt? Wenn ich nach unten schaue, könnte das so ein Vogelkopf sein oder ein Fischkopf? Was ist das? Oder ist eher oben der Kopf? Und das sagen viele Interpreten, die sagen, oben, das ist eigentlich so eine Art Teufelsfratze, die der Eva etwas einspricht. Und das erinnert auch hier wieder an die Gegenwart des Bösen und an die Versuchung zum Bösen, an die Möglichkeit einer Kraft, die das Paradies zerstören kann. Paradies ist immer gefährdet. Paradies ist nie selbstverständlich. Paradies ist immer auch dem möglichen Einfluss des Bösen ausgesetzt. Auch das will er uns eigentlich sagen. Und mit dem nächsten Bild bestätigt er das, indem er uns mit diesem Bild Vertreibung aus dem Paradies daran erinnert, dass es den Menschen aus dem Paradies vertrieben hat. Ich finde ja zunächst mal ganz markant und sehr, sehr schön, diese Säule aus vielen Farben in Gold gefasst, mit Rot drin, Weiß drin und oben hast du diesen Kopf. Ja, woran erinnert dieser Kopf in Weiß? Das kann eigentlich nur ein Symbol für die Gegenwart Gottes sein. Gott im Garten, das ist Paradies. Umgang mit Gott, Begegnung mit dem Schöpfer, Geschöpf und Schöpfer im Dialog, in Gemeinschaft, das ist eigentlich Paradies. Und das ist Licht, das ist schön und da kommen wir her. Aber, und daran erinnert Chagall auch, dass wir dort nicht mehr sind. Weil es eben auch diese Versuchung zum Bösen gab und der Mensch dieser Versuchung nachgegeben hat. Und so werden jetzt hier Adam und Eva vertrieben aus dem Paradies von diesem Gerichtsengel mit seinem, ist das ein Schwert in der Hand? Könnte sein, aber du siehst, dass sie dann rechts aus dem Bild flüchten. Interessant. Sie müssen das Paradies verlassen. Eva hat ihr Haar in Rot gefasst und du hast dieses komische Tier, diesen Hahn. Den findest du bei Chagall immer wieder, diesen roten Hahn. Und man fragt sich immer wieder, was um alles in der Welt willst du bedeuten? Was willst du uns sagen? Man kann manches ahnen, aber die rote Farbe ist spannend. Die Farbe der Liebe. Vielleicht auch die Farbe des Blutes. Sie müssen das Paradies verlassen. Was ich aber markant finde, ist, dass sie auch noch zu einem guten Teil in Weiß gehalten sind. Nicht komplett, aber sie haben etwas von ihrer göttlichen Reinheit noch mitgenommen. Sie gehen und vielleicht ist es auch dieses Widersprüchliche in der menschlichen Natur. Er hat sich selbst zu verdanken, dass er nicht mehr im Paradies ist. Aber er hat etwas von dieser Ebenbildlichkeit Gottes mitgenommen. Es ist dieses eigenartige Wesen, diese Chimäre, von der Blaise Pascal mal spricht. Der Mensch ist eine Chimäre, Ausgeburt des Himmels und der Hölle, beides. Ja, und vielleicht ist es damit auch angedeutet, dass der Mensch in sich ein sehr spannungsvolles Wesen ist aus Gut und Böse. Wenn man so ein bisschen hineinschaut und untergründig sieht, dann sieht man da auch so in den Schatten hintergründig eingemalt auch Unterweltsdarstellungen. Ich glaube, dass das auch Chagall uns hier vor Augen malen möchte, dass es hier eben auch um diesen Blick hinter die sichtbaren Realitäten geht. Er will mir damit sagen, wir Menschen haben noch viel zum Genießen in dieser Welt, aber es ist kein Paradies mehr und das haben wir uns selber zuzuschreiben. Das haben wir selbst zu verantworten, dass wir nicht mehr in einem Paradies daheim sind. Und ich möchte das münden mit zwei Bildern und möchte hier den Fisch nochmal aufgreifen. Der blaue Fisch, so heißt übrigens dieses Bild, der blaue Fisch. Und wir haben gesagt, dass der blaue Fisch bei Chagall immer wieder ein Symbol für die tiefen Geheimnisse des menschlichen Lebens sind, für die Fragen, die wir nicht beantwortet kriegen, für die offenen Fragen der menschlichen Existenz. Es ist für ihn auch vor allem ein Sinnbild für das Leiden des Menschen. Vertreibung aus dem Paradies hat zur Folge, dass das Leiden des Menschen gewachsen ist und dass dieser Fisch sehr groß geworden ist. Der blaue Fisch steht für Chagall, für das Geheimnis des Leidens. Und man könnte einen eigenen Zyklus machen nur über das Thema Leiden bei Chagall, Hiob und andere Darstellungen. Er sieht hier eben, dass aus diesem Fisch heraus rechts seine Frau kommt, die Bella, die er an den Tod verloren hat, an die Krankheit. Du siehst hier unten den Eiffelturm, der ist umgestürzt. Du siehst Häuser, die umgestürzt sind, Umwälzungen seines Lebens, seine verlorene Heimat in Russland, seine verlorene Heimat in Frankreich. Er musste Frankreich verlassen, aufgrund der deutschen Nazis nach USA auswandern. Also er sieht das Leiden seines eigenen Lebens in diesem Bild und in der Mitte diese große Frage nach dem Warum und nach dem Woher und nach dem Wozu des Leidens. Warum er uns oben dieses eigenartige Bild schenkt? Da ist ein Mann drin, sehen Sie den, im Kopf des Tieres, ein Mann, der bläst in ein Horn, in ein Schofar. Das ist ein Jude. Und Schofar, das waren diese Widderhörner, die geblasen worden sind zu den großen Kultgottesdiensten in Israel, wenn ein Fest gefeiert wurde. Und wenn Gott etwas ganz Wichtiges angedeutet hat. Die Farbe Rot erinnert uns beim Chagall immer wieder an die Farbe der Liebe, aber auch des Blutes. Könnte es ein Opfertier sein, für Chagall sehr naheliegend aus seiner jüdischen Tradition des Alten Testamentes heraus? Könnte es sein? Aber er erfasst hier eigentlich mit einem großen Fragezeichen die Fragen nach dem Schicksal seines Lebens und seines Volkes auf. Und das mündet für mich in einem meiner Lieblingsbilder von Marc Chagall. Und das ist Christus in der Pendeluhr. Ich finde das schräg. Christus in der Pendeluhr. So stellt Chagall hier eine Kreuzigungsszene dar und es ist aus verschiedenen Gründen sehr bedeutsam. Sie erkennen den Pendel in der Form eines Fisches, der große Fisch. Das Geheimnis des menschlichen Leidens offenbart sich für ihn nicht zuletzt am Kreuz. Da, wo Jesus nicht nur als Vertreter des jüdischen Volkes, sondern auch als Vertreter der menschlichen Rasse leidet und alles Leiden verkörpert. Und er sagt für sich, eigentlich komme ich nur an das Geheimnis des Leidens, wenn ich zum Kreuz komme und dann muss der Pendel zur Seite gehen. Erst da, wo der Pendel zur Seite geht und Christus als Gekreuzigter sichtbar wird, da eröffnet sich für uns die Dimension des Leidens. Da löst sich auch eine Spannung auf. Spannend ist jetzt Christus hier in Gelb, Gottes Farbe, Gott selbst, der hier gekreuzigt wird. Das finde ich faszinierend, dass er als Jude Jesus jetzt in Gold fasst. Und noch etwas, er gibt Jesus den Kopf. Wenn du die Zahlen und Ziffern rausnimmst, kommst du auf das Rund, das goldene Rund, das du normalerweise oben links hast. Das ist für ihn das Symbol Gottes. Das heißt, hier bekennt sich der Jude Chagall zu Christus als dem, wo Gott stirbt, in dem Gott, Mensch geworden, am Kreuz stirbt. Und warum diese Uhr? Die Ewigkeit kommt in die Zeit. Himmel und Erde begegnen sich. Und das Spannende ist, dass er oben drüber einen Namen schreibt. Ganz oben auf diesem Kasten steht Chagall. Er identifiziert sich mit diesem Gekreuzigten. Und das Interessante ist aber, dass er sich selbst mit nur einem L schreibt. Es fehlt ein L. Das ist der unvollendete Chagall. Er verzichtet auf ein L oder sagt, ich bin noch nicht fertig. Aber in meiner Unvollendetheit, ich, der ich auch die menschliche Rasse sozusagen vertrete, Teil von dem bin, die auch sich selbst das Paradies sozusagen verloren haben, ich brauche diesen Christus und ich muss diesen Weg finden zu diesem Christus, um da auch zur Lösung meines Lebens und meines Problems zu finden. Und wenn er unten diesen Mann links liegend malt in grün, warum in grün? Mit einem Buch, das leicht in Gelb gefasst ist? Als ob er mir sagt, eigentlich die ganze Welt, die ganze Schöpfung ist darauf angelegt, dass wir diesen Mann am Kreuz sehen. Das ist das Geheimnis Gottes. Hier kommt das Geheimnis von Himmel und Erde zusammen. Und das ist der Blick, den die Schöpfung braucht. Und dieser Blick geht durch ein Buch. Und das Buch ist genau geradeaus in einem direkten Verhältnis zu dem Gekreuzigten. Der Mann schaut durch das Buch hindurch und erkennt durch das Buch Christus, den Gekreuzigten. Für mich als christlichen Theologen ist das faszinierend, das von einem jüdischen Theologen oder Maler hier eröffnet zu bekommen. Er hat sich nie als Christ bekannt, aber er hat gesagt, meine Bilder sprechen für sich. Ich will das uns heute Abend hier mitgeben, weil ich glaube auch persönlich, dass die Fragen nach dem Paradies, nach dem verlorenen Paradies und auch nach dem, wie wir unser Paradies wieder zurückgewinnen können, ohne diesen Christus nicht funktioniert. Wir kommen um diesen Jesus nicht herum, auch in der Ökologie, auch in der Frage nach dem, was diese Welt braucht und wie es dieser Welt besser gehen kann. Und deshalb war das gestern Abend eine ganz natürliche Botschaft zu sagen, wir als Christen sollten die Ersten sein, die beginnen, diese Schöpfung Gottes mit Respekt zu behandeln und ihr das zurückzugeben, was verloren gegangen ist, nämlich Gott als Mitte und diesen Gottesbezug. Und von dem her, also man müsste sagen, das Natürlichste dieser Welt müsste es sein, mit Gott zu leben. Und der Glaube müsste die natürlichste Quelle sein, um dieser Welt Gutes zu tun. Und ich glaube, das dürfen wir mitnehmen aus den Bildern. Und für mich ist klar, da spielt Christus, der Gekreuzigte und Auferstandene, eine zentrale Rolle. Ein letztes Bild, mit dem sich Chagall verabschiedet hat. Am Tag seines Sterbens hat er dieses Bild gemalt. Und es ist ein Abschiedsbild. Und er malt sich da mit einer, er hat seine Staffette oder seine Pinsel da, die sind schon weggepackt, das ist leer, es sind keine Farben mehr da. Die Farben sind ausgemalt. Ich habe nichts mehr zu malen. Und er reicht einen Blumenstrauß in das Bild hinein. Und auf dem Bild siehst du zwei Frauen, das sind seine beiden Frauen. Er verabschiedet sich von seinen Lieben. Die eine war schon gegangen, die andere lebte noch, die Vava. Er nimmt Abschied von dem, was er in dieser Welt am meisten geliebt hat, seine Frauen. Und er malt sich selber Flügel, als ob er sagt, ich bin dann mal weg. Ich bin selbst vielleicht auch so ein Bote zwischen Himmel und Erde. Ich habe meine Botschaft gebracht. Ich bin dahin. Das Schöne ist, dass er oben von einem Engel berührt wird. Und das korrespondiert mit einem Bild, das ich Ihnen heute Abend nicht gezeigt habe, vom Elia, wo er einen Engel malt, der den depressiven und im Burnout befindenden Elia berührt, und zwar hier oben. Eine sehr sanfte Berührung an der Fontanelle. Das ist für die Juden ein ganz wichtiger Ort, denn das ist da, wo jedes Neugeborene den Kopf offen hat. Und für die Juden ist das der Zugang zur Seele des Menschen. Und wenn ein Jude das so malt, dass ein himmlischer Bote mich hier oben berührt, dann ist das göttliche Seelsorge. Gott berührt mein Innerstes. Und hier sagt er, Gott ist dabei, meine Seele nicht nur zu berühren, sondern sie nach Hause zu holen. Es ist sein Abschiedsbild dem Licht entgegen. Und ich möchte das abschließen mit diesem Abendgebet, das er selbst auch gebetet hat und uns überliefert hat. Mein Gott, für das andere Licht, das du meiner Seele gegeben hast, danke. Mein Gott, für die Ruhe, die du meiner Seele gegeben hast, danke. Mein Gott, die Nacht ist da. Du wirst meine Augen schließen, bevor es Tag wird, und ich werde von Neuem malen Bilder für dich, von Erde und Himmel. Das darf ein bisschen nachklingen. Wir freuen uns auf ein Lied, und dann ist auch Raum noch für Austausch, für Rückmeldungen und für das ein oder andere Vertiefen.